Ja, liebe Geschwister, ich glaube, jeder, der heute Morgen hier sitzt, hat einen Schlüsselbund in der Tasche. Vielleicht jeder Zweite, wenn ihr zu zweit gekommen seid. Der Schlüssel zu unserer Haustür, das ist das, was wir fast immer mitnehmen, wenn wir das Haus verlassen. Und die Bedeutung des Schlüssels wird uns am deutlichsten dann, wenn wir ihn nicht dabei haben. Wenn wir uns ausgesperrt haben, wenn wir vor der verschlossenen Tür stehen und nicht reinkommen. Ein Schlüssel öffnet Türen, sowohl ganz real als auch im übertragenen Sinn. Wir reden dann von Schlüsselerlebnissen. Wir reden von Schlüsselstellen, die unsere Gedanken oder unser Handeln in eine völlig neue, bis dahin verschlossene Richtung gehen lassen. Ein Schlüssel öffnet etwas, was bislang verschlossen war. In unserem für heute vorgeschlagenen Text geht es auch um einen Schlüssel. Wird einmal konkret angesprochen. Und er ist auch für Johannes, den Verfasser des Textes, zu einem Schlüsselerlebnis geworden. Der Text stammt aus der Offenbarung. Johannes ist auf der Insel Patmos. Johannes war reif für die Insel. Allerdings nicht, weil er das selbst so empfunden hat, dass er dringend eine Kur braucht und mal eine Auszeit braucht, sondern die römische Staatsmacht hatte das so beschlossen. Der ist reif für die Insel. Die römische Staatsmacht wollte die christliche Gemeinschaft, die Christengemeinschaft, schwächen. Sie wollte das Weitersagen des Evangeliums von Jesus Christus stoppen. Sie empfand das als beleidigend, dass die Christen einen gekreuzigten Anführer als den Herrn der Welt verkündigen und damit den Kaiser, der sich selbst gerne als Gott verehren ließ, zwar respektierten, aber eben nicht mehr anbeteten. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, sagt Jesus in Matthäus 22. Und im 13. Kapitel des Römerbriefs ruft Paulus uns dazu auf, die weltliche Obrigkeit zu respektieren und anzuerkennen. Aber eben nur als Obrigkeit und nicht, wie vom Kaiser verlangt, als Gott und Heilsbringer. Der Herr ist Jesus, sagten, sangen und glaubten die Christen. Und damit waren dem Kaiser seine Grenzen aufgezeigt. Er mochte in irdischen Angelegenheiten das Sagen haben, aber mehr eben auch nicht. Er war nur ein Mensch und der Herr ist Jesus. Für die Gemeinden begann damit eine schwierige Zeit. Der Kaiser reagierte, indem er sie seine Macht spüren ließ. Johannes war einer der Anführer. Darum war er reif für die Insel, wurde nach Patmos verbannt, auf eine öde Insel. Und das scheint auch heute noch so zu sein, da wächst nicht viel. Keine Bäume, Sträucher, Gestrüpp, aber nichts Ordentliches. Er war da abgeschnitten von seinen Geschwistern. Und dort, so dachte die römische Staatsmacht, da kann er keinen Schaden mehr anrichten. Und genau dort auf Patmos begegnet dem Johannes der auferstandene Jesus. Und das geschieht auf recht eindrucksvolle Weise. Johannes hat das nie mehr vergessen. Und das war ihm wie ein Schlüsselerlebnis. Ein Erlebnis, der sein Inselgefängnis aufgeschlossen hat. Und das Erlebnis hat ihm eine neue Perspektive eröffnet. Wie, wenn er vorher vor einer verschlossenen Tür gestanden hat und dann den passenden Schlüssel gefunden hat, ganz unten in der Tasche. Weil ihm das so eindrücklich war und weil er den Auftrag dazu bekommen hat, hat er von der Verbannungsinsel aus seinen Gemeinden dann alles aufgeschrieben. Und aus diesem Bericht, aus der Offenbarung, lese ich aus dem ersten Kapitel die Verse 9 bis 18. Das ist der für heute vorgeschlagene Predigttext. Ich, Johannes, der ich euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Drangsal und am Reich und am Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Ich war im Geist am Tag des Herrn, und ich hörte hinter mir eine gewaltige Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Und was du siehst, das schreibe in ein Buch und sende es den Gemeinden, die in Asia sind, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Sohn des Menschen gleich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte, und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebende. Und ich war tot. Und siehe, ich lebe in alle Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreichs und des Todes. Ja, soweit der Text für heute. Eine Begegnung wird uns hier geschildert. Eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus. Für Johannes ein Schlüsselerlebnis. Nicht nur, weil Jesus ihm sehr lebendig gegenübertrat. Die Auferstehung Jesu war Johannes bekannt. Ein Schlüsselerlebnis auch nicht nur, weil Jesus ihn in seiner Einsamkeit aufsucht. Denn auch, dass Jesus überall bei ihm ist, das wusste Johannes. Und doch ist er überwältigt von dem, was er hört und sieht. Eine Stimme wie von einer Posaune. Johannes wendet sich um und sieht eine Gestalt wie ein Mensch, aber zugleich viel mehr. Eine Gestalt in göttlichem Glanz, prächtiger gekleidet als ein Kaiser und würdiger als ein Hohepriester. Alle Vergleiche sind nur Annäherungen. Eigentlich lässt sich die Gestalt nicht beschreiben. Johannes wagt es dennoch. Die Gestalt hat Augen wie Feuer, die alle Dunkelheit durchdringen. Sie hat eine Stimme wie großes Wasserrauschen, die durch die Zeiten und Kontinente dringt, und niemand bringt sie zum Verstummen. Sie hat Füße, die in der Glut stehen und pure Energie und Reinheit verkörpern. Die Figur hält 7 Sterne in der rechten Hand. Und auch auf einer Münze mit dem Abbild des Kaisers Domitian, der zu dieser Zeit Kaiser in Rom war, sind 7 Sterne zu sehen. Der Kaiser wollte damit zeigen: Ich bin der Herrscher über Himmel und Erde. Doch dieses Gehabe des Kaisers ist nichts als Einbildung, nichts als leere Propaganda. Nur einer hält wirklich alles in der Hand. Und bei Jesus hier stehen die 7 Sterne für die 7 Gemeinden. Die 7 Gemeinden, an die Johannes seine Sendschreiben formuliert. Aus dem Mund des Christus geht das Schwert, ein Hinweis auf die Macht seines Wortes hervor. Sein Wort gilt. Er hat das Sagen. Was er sagt, das erfüllt sich. Insgesamt, so schreibt Johannes, eine Erscheinung, als wenn die hellste Sonne ihn anstrahlt. Ja, und das war umwerfend. Ihm vergeht erstmal Hören und Sehen und er fällt wie tot zu Boden. Wie stellen wir uns eine Begegnung mit Jesus vor? Da gibt es ja Leute, die stellen sich das vor wie ein nettes Plauderstündchen. Ja, wenn ich Jesus treffen würde, dann würde ich ihm auf die Schulter klopfen und sagen, ja, schön, dich zu sehen. Tja, einerseits sehnen wir uns danach, dass wir einmal bei Jesus sind und ewige Gemeinschaft mit ihm haben. Aber dann sind wir in seiner Welt und nicht mehr hier bei uns in der sichtbaren Welt. Wenn wir jetzt in die unsichtbare Welt hineinsehen können, wenn uns diese göttliche Gegenwart, die da ist, in der unsichtbaren Welt bewusst wird, dann verläuft die Begegnung anders. Wenn wir aus der uns bekannten Welt in die unbekannte Welt blicken, dann werden wir erschüttert. In der Bibel werden einige solcher Begegnungen berichtet. Paulus stürzt in den Staub der Straße. Johannes sackt zusammen wie tot. Ja, das ist auch vollkommen klar. Ja, denn man ist überwältigt von dem, was man da sieht. Unser ganzer Erfahrungsschatz, der auf der sichtbaren Welt beruht, der gilt da nicht mehr. Ja, da wird uns die Basis entzogen. Wir fürchten uns, vollkommen klar. Wir haben Angst. Und wir fürchten uns aus einem weiteren Grund, nämlich weil uns in einem solchen Moment erschreckend klar wird, wie wenig wir mit unserem irdischen Wesen in diese unsichtbare Welt hineinpassen. Aber Jesus will uns da drin haben. Er will uns drin haben in seiner Welt und deshalb holt er uns herein. Und deshalb spricht er zu uns und sagt, fürchte dich nicht. Diese Worte, fürchte dich nicht, die kennen wir aus verschiedenen Texten in der Bibel. Im Alten Testament tröstet Gott sein Volk durch den Propheten Jesaja. Auch mit den Worten, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. In der Weihnachtsgeschichte verkündigt der Engel den Hirten, fürchtet euch nicht, denn euch ist heute der Heiland geboren. Auch Jesus sagt etwas Ähnliches zu seinen Jüngern, als sie in großer Not sind, mitten im Sturm auf dem See Genezareth. Er kommt ihnen übers Wasser entgegen und sagt, habt keine Angst. Fürchtet euch nicht, ich bin's. Ja, es soll keine Furcht geben in der Gegenwart Jesu. So auch hier. Jesus spricht den Johannes an und sagt ihm, fürchte dich nicht. Johannes wird aufgehoben, wird liebevoll neu belebt. Jesus berührt den, der am Boden liegt. Johannes hat den auferstandenen Jesus in Aktion erlebt. Er hat seine Herrlichkeit gesehen, hat seine Kraft gespürt. Schlüsselerlebnis. Und dieses Erlebnis hilft dazu, die Schlüsselfrage zu beantworten. Diese große, manchmal schwere, aber wichtige Lebensfrage. Wer regiert? Wer hat das Sagen in unserer Welt, in meinem Leben, in meiner Zukunft? Viele erheben den Anspruch, in Gegenwart und Zukunft mitreden zu wollen. Politische Führer, religiöse Führer, Zukunftsforscher, Trendsetter, Nachbarn, Autoritäten. Und ich denke dabei auch immer an solche Leute, die etwas als unumstößlich dargestellt haben, und kurze Zeit später den Zusammenbruch ihres Weltbildes mit ansehen mussten. Erich Honecker. Der sagt noch im Januar 1989, die Mauer wird auch in 50 und 100 Jahren noch stehen. Ja, wir wissen, keine 11 Monate später wurde er eines Besseren belehrt und hat vor dem Scherbenhaufen seines Weltbildes gestanden. Wer hat das Sagen? In der DDR hatten es die bekennenden Christen nicht leicht. Für Johannes und die Christen in seiner Zeit damals war es der Kaiser, der sie herausforderte, der sich Gott und Heiland nennen ließ und erwartete, dass ihn alle verehren. In Ephesus sind bei Ausgrabungen große Leuchter gefunden worden, die genau denen entsprachen, die hier beschrieben sind. Sie waren im Halbkreis aufgestellt und genau im Scheitelpunkt stand eine Statue des Kaisers. Die Wachsoldaten passten genau auf, wer davon niederfiel und wer nicht. Wer damals behauptete, nicht dieser, sondern Jesus sei der einzige Herr, wer ihn allein anbetete, der lebte gefährlich. Und bestimmt stand mancher in der Versuchung, doch besser die Herrschaft des Kaisers anzuerkennen und dann in Frieden zu leben. Wer regiert? Wer regiert in deinem Leben? Wer spricht das letzte Wort? Diese Machtfrage ist tatsächlich eine Schlüsselfrage. Christsein lässt sich eben nicht auf Seelentrost und Innerlichkeit reduzieren. Es gibt Situationen, da fallen Christen auf und da sollen sie auch auffallen. Und zwar dann, wenn sie nicht in der Versenkung bleiben, sondern ihren Glauben bekennen und zeigen. Tischgebet in der Kantine oder ein klares Bekenntnis, dass man am Sonntag nicht einkaufen geht, sondern in den Gottesdienst. Das kostet uns meistens nicht mehr, als dass wir vielleicht mitleidig belächelt werden. Ja, da können wir froh sein. Da können wir froh und dankbar sein, dass es wirklich nicht mehr ist. Wir sammeln heute für Open Doors. Die Berichte kennen wir. Andere Leute setzen viel mehr aufs Spiel, als belächelt zu werden. Ja, und wenn man im Maledivenurlaub die Bibel auf dem Schreibtisch liegen lässt, kann es auch unangenehm werden. Ja, zurück zum Text. Johannes ist so überwältigt, dass er wie tot zum Boden fällt. Nachdem er wieder aufgerichtet wurde, hört er 3 Sätze. Und diese 3 Sätze haben es in sich. Das sind Worte mit verändernder Kraft. Zuerst das "Fürchte dich nicht", da habe ich schon was zu gesagt. Wovor soll er sich nicht fürchten? Nicht vor der gewaltigen Erscheinung des Herrn aller Herren, nicht vor seiner Macht und Herrlichkeit, auch nicht vor der Armseligkeit und Sünde und erst recht nicht vor dem Kaiser, nicht vor Krankheit, Alter, Einsamkeit. Noch nicht einmal vor dem Tod soll er sich fürchten. Jesus sagt das und seine Worte setzen eine neue Wirklichkeit in Gang. Sie verändern die Lage, weil er der Herr unserer Lage ist und sagt, fürchte dich nicht. Warum das so ist, das kommt jetzt im Folgenden. Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Anfang und Ende sind umschlossen von ihm. Vom Es werde Licht bis zum himmlischen Jerusalem, von Anfang bis Ende, überall ist Jesus dabei. Da ist alles inbegriffen, was unser Leben ausmacht. Vorne, hinten, oben, unten, rechts und links. Keine Ausnahme. Nichts, was er nicht in seiner Hand hätte. Alles ist von ihm eingeklammert. Mathematisch ganz einfach, was vor der Klammer steht, gilt für alles, was in der Klammer ist. Jesus steht vor der Klammer. So ist die ganze Welt, die ganze Menschheitsgeschichte eingeklammert vom Herrn Jesus Christus. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Wir glauben an den einen lebendigen Herrn, der tot war, aber die bittere Wirklichkeit des Todes erlebt hat, aber der den Tod hinter sich gelassen hat. Kein anderer kann das so sagen, ich war tot, aber siehe, jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Kein anderer. Und zuletzt zeigt der Auferstandene uns seinen Schlüsselbund. Dass Türen sich nur öffnen lassen mit dem richtigen Schlüssel, das wissen wir alle. Schlüssel vergessen oder verloren, dann stehen wir hilflos vor der Tür. Und es gibt eine Tür, für die haben wir keinen passenden Schlüssel. Niemand von uns, kein Mensch überhaupt, die Tür des Todes. Diese Tür wird einmal hinter uns ins Schloss fallen. Und es gibt nur einen Schlüsseldienst, der dafür den passenden Schlüssel hat. Jesus sagt, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Lasst uns das nochmal genauer betrachten. Jesus spricht, ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Das Totenreich, der Tod, ja, sollte man sich vielleicht wie einen Raum vorstellen, mit einer Tür. Ja, und Jesus hat seit der Auferstehung freien Zutritt zu diesem Raum, weil er den Tod selber erlebt und besiegt hat. Jesus will aus diesem Raum etwas herausholen. Er will die Toten herausholen. Das ist die lebendige Hoffnung, die wir haben. Wenn wir sterben, dann schließt Jesus die Tür auf und holt uns aus dem Totenreich heraus. Es wird der Tag kommen, an dem die Stimme Jesu alle auferwecken wird. Groß und klein, Christen und Ungläubige. Alle. Jesus hat die Schlüssel des Todes und daher ist er in der Lage, daher hat er die Macht, die Toten freizusetzen und diejenigen dort herauszuholen, die ihm gehören. Aber kann ich sicher sein, dass er mich nicht zurücklässt in diesem Raum? Wenn ich zu ihm gehöre, dann kann ich sicher sein. Jesus greift nicht wahllos hinein in diesen Raum und holt irgendetwas, sondern er sucht gezielt und er holt die raus, die ihm gehören, die ihn als Herrn angenommen haben, die erkannt haben, dass sie ihn brauchen zur Vergebung ihrer Sünden. Sein Eigentum lässt er nicht in diesem Raum zurück. Ein Tag wird kommen, an dem du an den Ort gehen wirst, den er für dich im Haus seines Vaters vorbereitet hat. Ja, wie gut ist das zu wissen? Da ist einer, der zu seiner Zeit diese Türen öffnen kann. Er hat das Sagen vor und hinter dieser Tür. Er ist derjenige mit den entscheidenden Schlüsseln. Wir können keinen Schlüssel für diese Tür des Todes haben. Wir brauchen einen Schlüsseldienst, aber nicht irgendeinen. Wir brauchen genau den Schlüsseldienst, der die Tür kennt und selbst schon hindurchgegangen ist. Da gibt es nur einen, nämlich den, der schon immer da war und der immer da sein wird. Der eine, der von sich sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand geht durch diese Tür und kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, das Gute an diesem Schlüsseldienst ist, man kann ihn buchen. und er stellt dir keine Rechnung aus. Schlüsseldienste, ja, das sind ja die, die bekannt sind für Nepper, Schlepper, Bauernfänger. Ja. Aber dieser Schlüsseldienst ist anders. Er stellt dir keine Rechnung aus. Das Einzige, was du machen musst, du musst dahinter kommen, dass du ohne diesen Schlüsseldienst verloren bist. Deshalb kannst du ihn nicht nur buchen, du musst ihn sogar buchen. Deshalb wünsche ich dir, dass du ein Schlüsselerlebnis in deinem Leben hast und diesen Schlüsseldienst für dein Leben buchst. Amen.